Ich möchte unsere nächste Referentin ankündigen. Das ist Doris Halama. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Theorie und Geschichte von Architektur, Kunst und Design an der Technischen Universität München. Und sie wird in ihrem Referat zu Inhalten, zu Überlegungen für eine neue Dauerausstellung in der Austria-Hütte am Dachstein sprechen. Sie hat bereits in diesem Jahr, ich weiß nicht, ob die Ausstellung noch läuft, am 15. Juni.
Sie ist noch nicht eröffnet, aber es ist
ziemlich klar. Aha, gut. Also es gibt dann eine von ihr und anderen kuratierte Ausstellung zum Thema der Dachstein und du. Und das ist sozusagen der Einstieg und der Übergang für die künftige Dauerausstellung in der Austria-Hütte, die dann 2021 stehen soll. Dafür wünschen wir schon jetzt mal alles Gute. Mit den Terminen bei Museumsausstellungen ist immer schwierig. Und bitte Sie jetzt einfach, uns Ihre Überlegungen zu dieser künftigen Dauerausstellung mitzuteilen.
Ja, schön. Danke für die Einführung und die Einladung auch von mir. Super, dass das stattfindet. Haben wir heute schon ein paar Mal gehört, aber es ist wirklich eine Freude, dass ihr das geschafft habt, diese Tagung zu organisieren. Gern. Jetzt, ich werde euch auch einfach fragen, oder? Um die Folien.
Genau.
Super, genau. Also mein Beitrag, wir kommen jetzt zurück wieder zur Alpingeschichte, auch zu einem sehr kleinen Maßstab werde ich euch gleich vorstellen. Alpingeschichte einerseits, Alpenvereinsgeschichte andererseits. Das wird gleich rauskommen. Der Titel meines Beitrags lautet eben Heldenerzählungen beziehungsweise von der Notwendigkeit, die Alpenerschließung vielfältiger darzustellen. Und die hat eben den Ausgangspunkt in einem recht kleinen Ausstellungsprojekt in der Ramsau am Dachstein. Das ist in Österreich, in der Steiermark, in der Obersteiermark. Und das ist eben noch in Konzeption. Leider kann ich euch also nicht jetzt schon diese schönen Ergebnisse zeigen. Aber ein paar Beispiele von Ideen werde ich dann am Ende vorstellen. Gleich mitgeliefert aber ein Foto des berühmtesten Ramsauers. Das ist der im dunklen Janker, Irk oder Georg eben Steiner, rechts stehend. Erst 1919 hat er die Dachstein-Südwand eben erst bestiegen. Und für mich steht das Foto insofern auch für das Thema des Vortrags jetzt auch, weil die haben natürlich die Dachsteinwand gemeinsam bestiegen, also die beiden Brüder Franz und Irk Steiner, aber über Franz weiß man dann nicht mehr besonders viel. Es ist auch, wenn man heute liest, die sogenannte Steiner-Route, steht immer, sie wurde also nach Irk Steiner benannt. Das ist eben, also auf diese Phänomene der Vermittlung wird's jetzt, möchte ich also kommen. Das heißt, ich darf jetzt nicht drücken, bitte nächste Folie. Das ist die Austria-Hütte eben mit diesem Alpinmuseum. Hier soll eine neue Dauerausstellung, wie schon angekündigt, zum Dachstein. Und also wir stellen jetzt eben den Dachstein und die verschiedenen Beziehungen zum Dachstein, also Bergbeziehungen, aber auch andere Beziehungen zu ihm in den Mittelpunkt. Die soll neu konzipiert sein. Und die Hütte ist im Besitz der Sektion Austria, deswegen auch Austria-Hütte. Die Sektion Austria ist eine Wiener Sektion, eine der größten österreichischen Sektionen und hat 1930 diese große Hütte gebaut. Dort, wo jetzt das Museum, also sozusagen im Keller ist, das war die Ursprungs-, die alte eigentlich Hütte damals mit einem Satteldächern, die wurde dann eben gekappt für diese Terrasse. Aber eigentlich ist es ein auch historisch interessanter Ort, dieser Ausstellungsraum, der allerdings nur 80 Quadratmeter groß ist und überhaupt entstanden ist, weil die Hütte an Bedeutung verloren hat. Durch den Bau der Seilbahn am Dachstein war bergsteigerisch diese Hütte nicht mehr interessant für die Austria, also für die Sektion, aber sehr wichtig, weil sie eben ihre Austria-Hütte war. Und da haben sie einen Grund gesucht, um diese Hütte wieder, um der wieder irgendwie Bedeutung und auch Besucher zukommen zu lassen. Dort bitte die nächste Folie. Derzeit ist eine Ausstellung dort, also eine Dauerausstellung, es gibt einen kleinen Sonderausstellungsraum, eine Ausstellung dort gezeigt, die vor 30 Jahren eröffnet wurde und der Schwerpunkt da liegt naheliegend auf der eben alpinistischen Erschließung des Dachsteins, vor allem auf der Perspektive der Südwand. Also der Dachstein ist ja ein Gebirgsmassiv mit natürlich verschiedenen Gemeinden, die anschließend sind, Ramsau am Dachstein, aber eben liegt am Süden. Also es ist auch vielleicht typisch, aber eben auch klar, dass vor allem diese Perspektive gezeigt wird, ist natürlich auch die bedeutendste bergsteigerische Wand, die Südseite. Die Themen und Kapitel sind die frühe Erschließung, Erstbesteigungen, die Ramsauer Bergführer, die Bergrettung und dann eben die Männer, die das Grüne Kreuz, also die für ihre Leistungen bei der Bergrettung ausgezeichnet worden sind. Es sind vereinzelt naturwissenschaftliche Themen dann auch noch angerissen. Ich glaube allerdings auch später hinzugekommen, weil ursprünglich noch Sektionsgeschichte und mit der Sektionsgeschichte eine Persönlichkeit, auf die ich noch kommen werde, eben Eduard Bichl, Teil der Ausstellung war, die dann immerhin zumindest zum Teil verschoben wurde. Bitte die nächste Folie. Die Geschichte des Alpinismus oder eben auch diese Alpenvereinsgeschichte hier wird hier ganz typisch erzählt, eben als eine Aneinanderreihung von Heldengeschichten. Bitte verzeihen Sie mir diesen Ausdruck, der kommt jetzt heute häufig. Ich kann ihn schon nicht mehr hören und Sie sicher auch nicht. Es ist natürlich ein Arbeitstitel und eine kritische Bezeichnung, aber es trifft es einfach in diesen Bereichen doch wirklich ganz gut. Genau. Also es scheint nur so von Erstbesteigern zu wimmeln in dieser, dieser Ausstellung. Im Gegenüber der Berge, so wie es erzählt wird, sie nehmen diese Ausnahmeleistungen, Superlative oder eben das Bewegen am Limit, einen großen Teil der Narration ein. Innerhalb dessen, also innerhalb dieser Geschichtsschreibung, ist eben der Sport in den Bergen immer zugleich auch Bezwingung. Diese Darstellung des Alpinismus gepaart mit einer gewissen Hartnäckigkeit, würde ich so sagen, der Geschichtsschreibung oder eben auch der Widerspenstigkeit gegenüber Infragestellungen darin zeigen eben bis heute nur wenig veränderte Erzählmuster in der Alpin- oder Alpenvereinsgeschichte. Für diese Ausstellung kann man natürlich sagen, das mag am Alter der Ausstellung liegen, es wurde 1989 eröffnet, es lag vielleicht auch an den Personen, also es waren ehrenamtliche Personen, zum Teil aber von Historikern begleitet. Aber was eben interessant war jetzt in meiner Auseinandersetzung oder in unserer Auseinandersetzung, dass auch die Gespräche und Interviews, die wir jetzt geführt haben mit den Beteiligten vor Ort, aber auch in der Sektion, zeigen, dass es immer noch eine Leiterzählung eigentlich ist oder oft sogar gewünscht ist. Das Problematische muss man vielleicht nicht erwähnen, aber an dieser linearen Aufzählung singulärer Handlungen ist ja natürlich, dass sie bekanntermaßen gut funktioniert und in unserem Kontext auch des Alpenvereins fest verankert ist. Der Blick auf das Außergewöhnliche aber, der verdeckt immer alles andere. So muss man schon fragen, oder ist unsere Fragestellung eben, was also jenseits des Heroischen für Bergbeziehungen darstellen könnte und wie entkommt man zugleich, also das jetzt auch im Kontext dieser kleinen Ausstellung, mehr oder weniger für eine Sektion, wie man auch sagen muss, also wie entkommt man auch dieser Gefahr, vor den Kopf zu stoßen, wenn eben die vermeintlich wichtigsten und bedeutendsten Leistungen und Personen dann vielleicht aus dem Fokus auch ein bisschen verschwinden. Die nächste Folie bitte. Also innerhalb dieser hier zur Diskussion stehenden Form der Erzählung waren für uns zwei Metaebenen auszumachen, die jetzt vielleicht gar nicht extra so adressiert sind, aber sie haben sich in der Tradition der Geschichtsschreibung eben auch in dieser Ausstellung deutlich verfestigt. Und das ist erstens, würde ich hier formulieren wollen, sowas wie Autonomie, die, darauf komme ich noch zurück, aus diesem Konflikt oder dieser Konkurrenz zwischen Stadt und Land bei dieser Berggeschichte oder bei der Erschließungsgeschichte eine Rolle spielt. Und das Zweite ist die Fokussierung eben auf einzelne Personen, was in unserem Fall oder was sehr häufig eben zugleich heißt, die alleinige Konzentration auf männliche Personen oder auf einzelne Männer. Bitte die nächste Folie. Das Bergsteigen, so könnte man auch sagen, ist eben ein Moment von Autonomie, zumindest wird es ganz klar als solches vermittelt. Hier ist das Individuum noch oder eben wieder erlebbar und es verfügt über einen eigenen Handlungsbereich. Ich schließe ja an, oder also betrachtet eben vor der Folie der modernen Stadt des 19. Jahrhunderts, ich schließe ja an den Vortrag heute, da kam ja auch sehr viel und sehr ausführlich zu dieser Konstruktion der Gegenwelt eben. Es ist also ein Ergebnis der Unterscheidung zwischen und aber auch Gegenüberstellung von eben dem Städtischen und dem Ländlichen, was ich angesprochen habe, Stadt und Land oder Stadt und eben Gebirge. Das Motiv der Berge als Gegenwelt ist uns in der Alpenvereins- und Alpinismusgeschichte eben gut bekannt. Wir haben heute viel darüber gehört. Und das Gebirge kam seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert eben auch insofern so hohe Konjunktur, weil es eben Rückzugsort zurück in die Natur, aber eben auch Feld des körperlichen Erlebnis, später dann auch um der Freizeit zu dienen. Es war Konstrukt, das ist vielleicht noch was, worauf ich hinaufkommen möchte. Es war also Folge der zunehmenden Instrumentalisierung, der zunehmenden Industrialisierungen, aber es ist natürlich auch Konstrukt der Industrialisierung. Und diese vermeintliche, wenn man dann vielleicht so will, Autonomie des Bergsteigens ist Teil dieser Gegenweltkonstruktion. Im urbanen Leben, wie wir eben gehört haben, herrschte also Arbeitsteilung beispielsweise, der Überblick darüber, was man geleistet hat, was der Einzelne geleistet hat, ging verloren und das konnte möglicherweise im Gebirge, oder das war sicher ein Ansporn, warum im Gebirge hier der Fokus auf Leistungen fiel. Was vielleicht daran interessant ist, auch die moderne Gesellschaft ist ja eigentlich klar ein kollektives Gebilde, insofern auch diese Individualisierungsbestrebungen dann eben auf der anderen Seite. Aber was für mich da interessant ist, ist, dass natürlich auch überhaupt die Möglichkeit, dass sie ein Verein gegründet hat, ist ja eigentlich widersprüchlich zu diesen eben autonomen Erzählungen. Der Verein ist ja auch ein Spiegel einer gesellschaftlichen Entwicklung als eben kollektives Gebilde. Und die Idee einer Vereinsgründung spiegelt eben das wider und da im Gegensatz dazu aber, oder was auf der einen Seite diesen Alpenverein oder diese Vereinsgründung ausmachte, wurde eben auf der anderen Seite eigentlich hinterspielt. Das finde ich so eine Ambivalenz, die jetzt auch gar nicht aufzulösen ist, aber die daran eigentlich ganz interessant ist. Jedenfalls schien in den Bergen also noch möglich, etwas zu machen, was eben im modernen Leben vom gesellschaftlichen und technischen Fortschritt zunehmend sozusagen überholt wurde. Am Berg also vielleicht als Fazit waren Einzelleistungen noch möglich. Ein Punkt vielleicht, der auch noch wichtig ist, um diese Konstruktion oder um diese Vorstellung zu generieren, ist es immer notwendig, das Gebirge oder eben das Land im Verhältnis zur Stadt als was Rückständiges darzustellen. Also immer im Verhältnis zu Moderne etwas zu konstruieren, was eben auch irgendwo zurückgeblieben war. Also wo man diesen Fortschritt auch noch bringen kann. Und aber eben immer weiter als rückständig darzustellen, das finde ich ein Aspekt, der heute vielleicht auch mit zu bedenken ist, wenn man über den alpinen Raum spricht. Bitte die nächste Folie. Naja, genau. Also diese Idee der autonomen Leistung verstärkt hat vielleicht auch noch die Vorstellung eines mächtigen Gegenübers, also eine Natur, ganz im Sinn jetzt des Erhabenen auch, die einen angemessenen, wenn man so wie Gegner darstellte. Beim Erhabenen, wie Sie alle wissen, geht es um die Erfahrung eben von etwas Unermesslichen, etwas Großem und Fremdem, also außerhalb der eigenen Kontrolle und der eigenen Verfügbarkeit stehenden. Es gehört dazu, zu diesem Erleben des Erhabenen, aber dann letztlich auch, dass man es bezwingt, also dass man es rational oder körperlich diesem anderen oder dem Wilden oder potenziell Gefährlichen auch letztlich gegenübertritt. Genau, also wichtig Schlagworte, spürbare, erlebbare und im Gegensatz zur Abstraktion des modernen Lebens stehende eben. Ja, diese Auseinandersetzung mit der Natur, die Ausverhandlung immer zwischen der Darstellung der Natur als eben was überzeichnet Großartiges oder Großes und gleichzeitig die Möglichkeit aber eben ihrer Annäherung oder der Bezwingung letztlich auch, die haben im Erhabenen den Ursprung und wirken aber bis heute in den Darstellungen und auch in dem Verständnis der, also unserem Verständnis von Helden am Berg mit. Die nächste Folie bitte. Genau, und der zweite, also darauf aufbauend oder daran anschließend, ist diese zweite auffällende Sache bei der Auseinandersetzung mit eben Alpingeschichte und Alpenvereinsgeschichte, dass sie fast ausschließlich über Handlungen von Einzelpersonen erzählt werden, ob das jetzt Sektionsvereinsgeschichte, aber auch die Forschungsgeschichte, die ja der Vereinsgründung vielleicht voranging oder sie dann auch noch begleitet hat, Geschichten natürlich über Besteigungserfolge sowieso. Der Fall ist aber immer, wird es eben auf eine einzelne Person zugespitzt, obwohl das, wie Sie sicher wissen, sowohl bei der Forschung als bei den Vereinsgründungen als auch bei den Besteigungen in den allerseltensten Fällen ja Einzelpersonen waren. Genau, und das ist das, was ich also mit Heldengeschichte meine, obwohl, wie schon vorausgeschickt, natürlich bewusst ist, dass der Begriff hier jetzt nur unter uns in diesem Rahmen so zu verwenden ist. Was macht also so einen Helden aus? Man könnte ihn beschreiben als eine Person, bei der ein besonderer Aspekt herausgenommen wird. Jetzt bin ich nicht sicher, vielleicht die nächste Folie. Ja, und dann auch gern gleich die nächste. Also ein besonderer Aspekt des Lebens oder des Wirkens. Dieser Aspekt wird ausgeschmückt mit irgendwie allen möglichen Mitteln oder allen möglichen Facetten und dann stellt man diese Person in diesem Fokus in der Öffentlichkeit vor. Und warum ist es für ein Museum oder warum scheint es uns eben für Darstellungen im Museum besonders wichtig? Das sind eben diese medialen Bedingungen der Heroismen, wofür Museen auch zuständig, wichtig und eben wirksam sind. Museen sind also beteiligt natürlich an den kommunikativen Prozessen, insbesondere eben auch der Bild und sind Museen Bild- und Symbolspeicher für gesellschaftliche Heroisierungen und dafür eben verantwortlich. Also dieser dritte Teil hier, die Medien, dafür, also diese Vermittlung, diese Kommunikation, dieses Erzählen darüber und dieses eben in die Öffentlichkeit stellen, das ist auch Aufgabe oder das steht eben auch in der Verantwortung der Museen. Und was dafür vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, also einerseits natürlich stellt dieses Gebirge Handlungsfelder, wie wir gesehen haben, für Einzelne dar, aber damit verbunden sind natürlich oder mit diesen Heroismen sind natürlich Machteffekte und mit diesen Machteffekten auch Machtdemonstrationen, die sie als solche einschreiben und die dann eben Teil der Geschichtsschreibung alpiner Kultur sind und momentan immer noch bleiben. Genau, vielleicht zu dem Schema, also es braucht für den Helden grundsätzlich zwei Ebenen, es braucht den Helden und es braucht ein Gegenüber. Der Held braucht immer eine Verehrergemeinschaft und innerhalb dessen machen den Held eben diese drei Aspekte aus. Einerseits die Besonderheit, beispielsweise eine Tat, die eben heraushebt. Dann braucht es das, was ich Ausschmückung nennen würde, also eine konzentrierte und auch auf diese einzelne Punkt oder Tat oder Aspekt fokussierte und eben damit immer überzeichnete und was eben wichtig ist, konstruierte Geschichte. Und als drittes eben diese Medialität, auf die ich ja schon eingegangen bin. Es ist also das Heroische immer ein Zuschreibungsphänomen, also ein Selbst, aber vor allem auch ein Fremdzuschreibungsphänomen und damit kulturelles Konstrukt. Naja, genau. Und was ist jetzt das, also bitte das, die nächste Folie, was ist jetzt das Problematische an den Helden? Hier nur bisschen überspitzt, aber ein aktuelles Foto 2011 für eine TV-Serie von Servus TV posiert. eben, sie erzählen immer nur die eine Geschichte und immer aber auch die gleiche Geschichte. Sie sind eben ausschließlich und sie funktionieren gerade durch das Abheben von allem anderen und von allen anderen. Und was man auch nicht vergessen darf, Heldenposen sind bis heute natürlich männlich. Sie sind also Männersache. Die Rolle der Frau erschöpft sich in solchen Erzählungen meistens in der aufopfernden Hingabe. Und jetzt die Frage für uns, wie sind andere Narrative möglich, beziehungsweise eben wo sind sie auch unbedingt notwendig, ungeachtet, so muss man auch sagen, der Faszination dieser Geschichten. Bitte die nächste Folie. Und das war eben der Ausgangspunkt oder ein wichtiger Baustein für unser Konzept in der Neugestaltung dieser Ausstellung, wo wir die Frage stellen, wie kann man Albin-Geschichte ohne Heldengeschichten erzählen, wie können andere als eben immer die gleichen und bekannten Akteurinnen zu Wort kommen und wie können diese vielfältigen Wahrnehmungs- und eben auch Aneignungsprozesse oder Beziehungsprozesse innerhalb der Bergerschließung oder innerhalb der Bergbeziehungen beleuchtet werden. Eben kurz dieses Bild, das ist eigentlich von Martina Guckelberger inspiriert, die auch eine andere Fotografie im Zusammenhang mit dem Extrembergsteigen von Wanda Rutkiewicz gezeigt hat, ist mir das eingefallen. Das ist ein Hüttenbuch-Eintrag von ihr 1990, wo ich einerseits sehr schön finde, dass sie eben nicht auf dem Berg dargestellt ist oder sehr schön, es ist einfach eine andere Art der Darstellung, die sie dadurch mitteilt und auch diese kleinen Skizzen, da ist ja die Erzählung da, aber die Darstellung ist ja völlig andere, als wir sie eben beispielsweise gerade gesehen haben. Wir sind dann, haben versucht, Stränge oder Möglichkeiten herauszufinden und sind auf drei gekommen, wie man eben auf diese immer gleichen Posen und Erzählungen reagieren kann. Das wäre erstens, die Schichten der Heldenverehrung freizulegen, also zu zeigen, welche Machtkonstellationen dadurch verfestigt werden, welche Mythen oder welche Geschichten eben Mythen sind und auch, wie man sie möglicherweise dekonstruieren oder infrage stellen kann. Der zweite Punkt ist, andere Personen als die üblichen Helden in den Vordergrund zu stellen. Oder der dritte Punkt wäre gewesen, überhaupt heldenfrei, also damit meine ich jetzt überhaupt nicht personenbezogen, also abgesehen von den Personen zu erzählen, also keine Figuren in den Mittelpunkt zu stellen, sondern beispielsweise von den Objekten auszugehen. Am liebsten wäre mir Punkt 3 gewesen. Wir haben damit begonnen eigentlich zu schauen, dass wir nur von den Objekten ausgehen. Die Personen hatten auch so ein Konzept, oder das gibt es auch immer noch, dass es immer eine Kiste oder eine Box geben wird, wo man erst was herausziehen muss oder die man erst öffnen muss, um dann quasi als Hintergrundinformation Informationen über die Personen zu finden. Allerdings haben wir im Zuge jetzt des Drehbuchs dann letztlich doch entschieden, dass bei einigen Erzählungen das nicht möglich ist oder dass es doch vielleicht einfach gut ist, verschiedene Erzählweisen oder Verdrängungen der Helden oder eben auch diese anderen beiden, sie zu dekonstruieren oder sie freizulegen oder eben auch andere, also es ist auch sehr wichtig, in dem Fall hier auch über Frauen zu sprechen, die bislang einfach unsichtbar geblieben sind. Also dass verschiedene Möglichkeiten hier zur Anwendung kommen müssen. Und hierzu noch drei kurze Beispiele, die ich eigentlich ausgewählt hatte, auch auf, also eines erzähle ich euch dann gleich, also bitte gern das erste. Hier der sogenannte Simone-Pickel, das wertvollste und also bedeutendste Objekt der Ausstellung derzeit und auch wirklich das Highlight, ist eben der sogenannte Simone-Pickel. Wir wissen, also in unserem Fall dummerweise, wie er jetzt momentan präsentiert wird, geht es, wie ihr seht, in dem kleinen Bild, also Simone hier überlebensgroß, das ist wirklich groß, weil der Raum ist ja sehr klein, und sonst gibt es eigentlich kein Objekt sonst zu Simone, außer diesem Pickel, und zu diesem Pickel gibt es auch keine Information, weil der eigentlich nur stellvertretend für Simone hier hängt. Was wir wissen ist, dass dieser Pickel, entschuldigt, das Bild nebenan ist überhaupt nicht dieser Pickel, aber ich hatte keine Fotografie von dem, um ihn freizustellen, aber es ist in unserem Zusammenhang jetzt auch eher nicht so wichtig. Was wir wissen ist, dass dieser Pickel wirklich aus der Zeit Friedrich Simonis ist. Also er ist von der Machart, von der technischen Machart an der sogenannten Olive ist ersichtlich, dass er aus dieser Zeit ist, dass er sehr alt ist, dass es wenige Pickel, erhaltene Pickel aus dieser Zeit gibt, also dass er jetzt wirklich auch als Museumsobjekt ein sehr interessantes und wichtiges Objekt ist. Allerdings, was wir nicht wissen, es ist nicht nachvollziehbar überliefert, ob und dass dieser Pickel Friedrich Simoni gehört hat. Was wir jetzt an dieser Geschichte eben anders machen wollen, also auch wir wollen diesen Pickel zeigen, wir wollen ihn auch natürlich weiterhin in der Ausstellung zeigen. Wir wollen ihn auch zeigen, weil er Friedrich Simoni zugeschrieben wird, und wir wollen auch ihn im Zusammenhang mit Friedrich Simoni zeigen. Aber was wir anders machen wollen oder anders machen werden, ist eben diesen Pickel zu nutzen, nicht um Simoni damit zu huldigen, sondern um zu zeigen, auch wie Musealisierung stattfindet oder wie Musealisierung auch stattfinden kann. Mit den Fragen, woher kommt der Pickel, wer nutzte ihn, aber auch, wie gelangte er ins Museum und wie kommt es dazu, dass er jetzt eben als Simoni-Pickel hier im Museum ist. So können wir natürlich auch von Simoni erzählen, aber im Vordergrund soll eben das Objekt stehen, die Machart, die Geschichte, die Zuschreibung und eben auch die Fragen, wie Zuschreibungen passieren und was sie aus diesem Objekt machen. Die nächste Folie bitte. Ja, ich dachte, das bringe ich deswegen, weil ich erwartet habe, dass hier Spezialisten sind, die uns da vielleicht auch den ein oder anderen Kommentar dazu geben können. Ein zweites Thema, das in der Ausstellung behandelt werden muss natürlich, erstens, also inhaltlich, man muss auch dazu sagen, dass es momentan eben kein Thema ist, es war wohl Thema in der Ausstellung, aber dort völlig unkritisch. Also vielleicht für alle, die es nicht wissen, das ist ein Porträt von Eduard Pichl. Eduard Pichl war, das hängt momentan, so wie ich es hier fotografiert habe, prominent in der Stube und auch zentral in der Stube. Eduard Pichl war von 1921 an der erste Vorsitzende der Sektion Austria, die eben, wie gesagt, auch damals schon eine der größten Sektionen des damals Deutschen und Österreichischen Alpenvereins war. Er hat sehr viel für den Verein, okay, und für den Hüttenbau getan und war ein großer Bergsteiger, auf das werde ich noch kommen, aber natürlich, er war auch glühender Antisemit, der weit vor der NS-Machtergreifung den Ausschluss von einem großen Teil der Alpenvereinsmitglieder betrieb. Wer gestern in meiner Runde, wo ich war im Museum, da wurde er auch kurz erwähnt. Also schon 1921 setzte er in den Statuten der Sektion Austria den Araberparagraphen durch und von dort ausgehend im deutschen und österreichischen Alpenverein. Aber was macht man jetzt mit so einem Helden, wenn man so will? Wir haben uns die Frage stellen müssen, also warum er hier hängt und warum er auch bislang nicht aus der Vereins- und Sektionsgeschichte, ich will nicht sagen verschwindet, aber nicht diesen Platz bekommt, der ihm eigentlich, würden wir sagen, auch irgendwo zusteht, ist, und das wurde in diesen Interviews ganz klar und für mich frappant, ist, dass immer die Geschichte des Bergsteigers erzählt wird. Also als erstes, der Bergsteiger. Er muss ein sehr, sehr guter Bergsteiger gewesen sein. Es gibt auch die Pichlroute in der Südwand dieses Dachsteins. Also der hat dort seine Spuren hinterlassen, in vielen anderen Gebirgen Ostösterreichs oder in den Ostalpen auch. Und das soll ihm auch gar nicht abgesprochen werden. Er war sehr erfolgreich in der Sektion. Aber für uns war jetzt die Frage, oder wir haben uns die Frage stellen müssen, wenn wir diese Ausstellung auf andere Beine stellen wollen, geht es dann darum, die Geschichte eben des guten Bergsteigers zu erzählen, oder geht es darum zu erzählen, wie zu dieser Zeit das Bergsteigen im Verein und in den Sektionen, davon ausgehend dann auch im Gesamtverein, eben gehand- oder vereinsmäßig gehandhabt wurde. Nämlich auch, über den Ausschluss von Personengruppen. Und die Entscheidung ist klar, für uns lässt es sich nicht trennen, wenn man heute darüber übergeht, in Museen von Praktiken zu sprechen, eben die Einzelleistungen des Bergsteigens in den Hintergrund zu treten lassen, Praktiken und Kultur des Alpinen zu schreiben, dann oder zu erzählen, dann ist klar, dass hier die andere Seite eben nicht die des Bergsteigers im Vordergrund stehen muss, sondern die andere Geschichte auch erzählt werden muss. Genau, ich habe jetzt kein Foto, also was für uns eigentlich ein glücklicher Zufall ist, wir können ihn hier abnehmen und ins Museum stecken, wo er letztlich hingehört. Dort wird er kontextualisiert. Und wenn Sie eine gute Idee haben, was wir hier mit der Stube machen, dann immer gern. Aber genau, ich hätte noch ein schönes Beispiel, das muss ich euch aber nicht mehr erzählen. Du kannst ein viel einfacheres über Kletterschuhe, wo es um die Breite auch des Berggehens geht, die Breite aber auch der Anschluss an eine ganz regionale Geschichte über die Sohle, die hier von einer regionalen Fabrik kommt und in der Nachkriegszeit, wo es eben keine Gelder gab. Okay, fertig.
Ja. Und das letzte Bild, es ist auch gut, das letzte Bild zeigt eben ja. Die Übergangsausstellung. Für unseren dritten Beitrag müssen wir jetzt einfach abbrechen, Frau Halama, Entschuldigung.
Ich bin absolut in der Zeit.
Sowas. Wir müssen die Fragen vielleicht hinten ansetzen in der Kaffeepause. Wir müssen 16 Uhr die Kaffeepause einhalten und deswegen im Interesse des dritten Beitrages bitte ich um Verständnis, dass wir jetzt sofort